Herzlich willkommen, schön, dass Sie Bayern 2 hören. Bevor ich meinen heutigen Gast, Katrin Bauerfeind, begrüße, noch ein Hinweis in eigener Sache. 1:1, der Talk ist nämlich live auf dem BR Podcast Festival in Nürnberg zu sehen. Und zwar am 16. Oktober um 20 Uhr im BR-Studio in Nürnberg. Dort habe ich das Vergnügen, Karl Theodor zu Guttenberg zu treffen. Und Sie können und sollten auf jeden Fall mit dabei sein. Alle Infos und Tickets gibt es unter www.podcastfestival.de. Und jetzt viel Vergnügen beim Talk auf Bayern 2 mit Katrin Bauerfeind. Wenn meine 11-jährige Tochter sich fragen würde, Katrin, was machst du denn den ganzen Tag? Was würden Sie ihr antworten?
Arbeiten, schuften, richtig hart arbeiten.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Caro Matzko trifft
Katrin Bauerfeind. Macht alles mit Medien.
Tja, Frau Bauerfeind, was mit Medien? Das war früher, als wir beide, wir sind ungefähr gleich alt, so um die 20, waren total angesagt. Ich war vor ein paar Jahren als Alumni an der Uni und dann habe ich festgestellt, keiner wollte mehr Moderatorin werden, sondern Influencer. Wäre das was für Sie?
Nee, die Tür steht ja nach allem, was man so hört, offen. Das heißt, wenn man das machen wollte, dann könnte man es ja machen. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Job als Moderatorin. Und das stimmt, was mit Medien war damals das Ding in Ermangelung von anderen Talenten. Wollten sehr viele Menschen dann entweder LehrerInnen werden oder eben was mit Medien. So hatte man es damals.
Wenn Sie Lehrerin geworden wären, was wäre es für ein Fach geworden bei Ihnen?
Ich bin aus Gründen nicht Lehrerin geworden. Ich habe mir schon beim Abi schwer getan, zwei Fächer zu finden, mit denen man quasi in die Leistungskurse gehen kann. Und habe mich dann für das entschieden, was übrig geblieben ist. Das war Deutsch und Geschichte, weil alles andere ist quasi per Ausschlussverfahren rausgefallen. Und ich glaube, das ist auch eine gute Entscheidung gewesen, dass ich die Schule dann auch verlassen habe, als es Zeit war.
Sie haben ja Technikjournalismus studiert, habe ich gelesen, in Bonn-Rhein-Sieg. Ich kann mir da gar nichts drunter vorstellen. Was konnten Sie denn nach diesem Studium, was Sie vorher nicht drauf hatten?
Alles, ehrlich gesagt. Ich bin technisch jetzt nur so mittelbegabt. Man macht da ein Grundstudium wie ein Ingenieur. Man hat da Elektrotechnik, Elektronik, Automatisierungstechnik, Physik, Mathematik, Informatik. Also einfach alles einmal quer durch den Garten. Und im Hauptstudium kommt da Journalismus dazu. Und wenn ich es erklären muss, dann sage ich immer, dann kann man mal zur Sendung mit der Maus. Also die Idee ist, dass man eben technisch oder inhaltlich komplizierte Inhalte, die aber technisch gelagert sind, so aufbereiten kann, dass der Laie das auch versteht. Und überall da, wo das gefragt ist, kann man dann arbeiten.
Das ist ja eigentlich ganz cool. Wie viele Frauen waren damals in dem Studium und wie viele Männer? Wie war das damals verteilt?
Ja, die FH, die war relativ neu, die ist von den Geldern des Bonn-Berlin-Ausgleichs finanziert worden. Als die Regierung weggezogen ist, wurde quasi diese FH, diese Fachhochschule, auf der ich war, ans Autobahnkreuz St. Augustin genagelt. Deswegen gab es es noch nicht so lange. Aber in meinem Jahrgang, und ich glaube, wir waren der vierte oder so, war es fast halb halb. Und was ich da wirklich gelernt habe ist, und das ist eigentlich das Wichtigste heute, ich habe keine Angst vor technischen Dingen und ich habe keine Angst vor Dingen, die ich erstmal nicht kann oder nicht verstehe. Also wenn jetzt jemand sagt, hier muss ein Laminatboden verlegt werden, dann würde man ja, weil man das weiß, erstmal sagen, ja, das kann ich nicht. Aber dieses Studium hat mir irgendwie den Mut gegeben zu sagen, wollen wir mal schauen, ob ich es kann. Und dann würde ich erst in den Baumarkt fahren und es versuchen und hinterher mein Urteil bilden. Und so ist es mit allem. Neue Geräte kommen zu Hause an und müssen installiert werden. Irgendwelche Programme auf dem Rechner müssen erstmal irgendwie verstanden werden. Da denke ich immer, ja, das ist doch super. Das muss ja irgendwie nachvollziehbar sein und ich gehe da sehr unerschrocken und angstfrei an Neues und Technisches. Und das ist wirklich cool. Das machen nicht alle Menschen, habe ich festgestellt.
Sie sind dann schon während des Studiums zum Casting gegangen und haben sich durchgesetzt gegen viele andere Bewerberinnen. Ehrensenf hieß das Format, eine tägliche Internetsendung. Es klingt jetzt schon komisch, wenn man sagt Internetsendung. Das ist irgendwie schon so obsolet. Aber die Kollegin Janine Michaelsen, die man auch von ProSieben kennt, die ist auch bekannt geworden. Und Internetfernsehen, das war damals, da war eine richtige Aufbruchsstimmung. Wie haben Sie diese Zeit erlebt?
Ja, also es war ja das erste deutsche Internetfernsehen, was heute ja wirklich immer so klingt, als würde die Oma von lange vergangenen Tagen erzählen. Und das ist ja gar nicht so wahnsinnig lange her. Und das Internet war tatsächlich Text, textbasierte Seiten, also halbe Bücher wurden online gestellt. Und es gab YouTube, da waren verpixelte Videos, wo Leute ihr Fahrrad gefilmt haben oder so. Und das ist dann umgefallen, maximal, da war schon viel los. Und es gab kein Social Media. Also es war die Zeit, als wir angefangen haben. Und das war, in Amerika gab es schon so ein ähnliches Format und ich glaube, in Spanien gab es so ein ähnliches Format. Und das war, wir haben ja da nach einem halben Jahr den Grimme Online Award dafür bekommen, so eine Mischung aus Late Night und quasi so einer täglichen Nachrichtensendung. Und das war sehr große Aufbruchsstimmung, weil, wie man schon daran sieht, dass wir nach einem halben Jahr den Grimme Online Award bekommen haben, haben die Leute darauf gewartet. Also wir sind sofort bei Spiegel Online auf der Startseite mit integriert worden und wirklich wöchentlich standen die Fernsehsender, übrigens ähnlich wie heute, bei uns an der Tür in Köln und haben geklopft und gefragt, ob Fernsehen jetzt tot ist und ob jetzt das Internet kommt. Und da haben wir damals schon gesagt, ja, ja, genau so ist das jetzt. Aber lustigerweise hat sich auch das Fernsehen noch sehr lange gehalten.
Ja, Gott sei Dank, sonst hätten wir ein Problem. Aber Sie haben auch bei 1 Live beim Jugendfunk vom Westdeutschen Rundfunk damals moderiert. Also Köln war damals ein richtiges Medienmekka, eine Talentschmiede. Es gab TV Total, ProSieben war eine Riesenhausnummer. Harald Schmidt hatte seine Glanzzeiten, da, mit dem haben Sie ja auch zusammengearbeitet. Ich habe einmal einen Kameramann neben mir sitzen gehabt, der hat mir eine halbe Stunde nach dem Dreh erzählt, dass er mit ihnen gedreht hat und dass sie so unfassbar schön sind. Wirklich eine halbe Stunde. Ich kann ihm ja nur zustimmen, aber ich bin halt heterosexuell. Wie war das damals mit diesen ganzen großen alten weißen Fernsehmännern? Waren die alle heimlich verliebt in sie?
Oh, das weiß ich nicht. Das müssen wir jetzt die alten Fernsehmänner fragen. Aber in der Tat, als ich mit Ehrensenf angefangen habe, da gab es ja auch schon Kommentare unter jedem Video. Und jedes Video war ja so 5 Minuten täglich mit den Nachrichten. Und die ersten Monate, damals hatte man auch noch nicht so Hass im Netz, das war noch unbekannt, waren die Kommentarspalten eigentlich voller Heiratsanträge. Das war quasi die Kommunikation mit den Leuten, die das geguckt haben. Manche haben auch gesagt, ja, der eine Link ist schön.
Gott, jetzt werden wir richtig dinosauriermäßig. Damals war noch Liebe im Netz.
Ja, damals war noch Liebe im Netz. Ich sag ja, es klingt, als würde die Oma von Zeiten erzählen, an die sich keiner mehr erinnert, außer die Oma. Aber das war wirklich lustig, weil ich glaube, also man hat sowas einfach damals noch gar nicht gesehen und gehabt und so, deswegen war das sehr aufregend. Ja, und zum Rest kann ich nichts sagen. Ich freue mich natürlich über das Kompliment. Das ist ja schön, aber das ist ja immer auch ein bisschen schwer, was da, also ich kann das ja selber nur schwer einordnen.
Ja, ich finde es trotzdem schön, dass wir uns darauf einigen, dass wir damals noch barfuß ins Internet gegangen sind.
Ja, das stimmt, oder?
So, jetzt kommen wir mal ins Jahr 2024. Sie haben ja gerade den Deutschen Radiopreis moderiert und jetzt mache ich hier ein bisschen Eigenwerbung bei Bayern 2. Hier unser Sender, der hat ja mit der Redaktion Radiowissen dieses Jahr den Deutschen Radiopreis gewonnen. Die Kollegin Andrea Breu, Paula Lochte und die Regie Rainer Schaller. Und sie haben betont, auf Instagram habe ich gesehen, dass beim Hörfunk so wahnsinnig freundliche, kompetente, nette Menschen arbeiten. Wie unterscheiden sich Ihrer Meinung nach Radiomenschen von Fernsehmenschen?
Ja, das kann ich gar nicht so pauschal sagen. Ich beziehe mich da hauptsächlich auf die Veranstaltungen und ich weiß ja nun aus der Fernsehbranche, dass wir auch Veranstaltungen haben, wo die Leute relativ missgünstig dreinblickend, ob das dann jetzt wirklich so ist, da guckt man ja auch nicht rein, aber die auf jeden Fall so gucken, als würden sie den Kollegen und den Kolleginnen nicht so richtig die Preise oder den Erfolg gönnen. Von da kommt man manchmal und denkt, schade, warum ist das denn hier so, ja, so missgünstig? Warum kommt denn hier in Deutschland nicht so dieser, was wir aus Hollywood kennen, diese Freude und dieser Glamour und diese Größe und so, warum können wir das denn nicht? Und dann geht man zum Radiopreis und da ist das, da freuen sich alle. Wir feiern das Radio. Die Radioleute feiern sich wirklich auch alle selber. Und da kommt immer noch mal was bei rum, wo man weggeht und so ein volles Herz hat und beseelt ist und denkt, hier beim Radiopreis ist eine ganz besondere Stimmung und das kenne ich von ganz wenigen Veranstaltungen. Das ist einfach schön.
Ja, dem ist eigentlich gar nichts mehr hinzuzufügen. Das freue ich mich. Ich meine, wenn wir Radioleute auch mal rausgelassen werden und uns was Schickes anziehen, dann müssen wir das natürlich auch rausnutzen.
Das stimmt. Mal nichts mit Jogger hinterm Mikro. Das ist übrigens auch sehr schön. Alle sehen toll aus.
Saxophon, das ist eines der wenigen Dinge, die man über die Herkunft von Katrin Bauerfein zugeschaltet aus Berlin hier im Talk weiß, dass sie das Back in the Days in ihrer Heimatstadt Aalen mit AA, nicht im Sinne von Exkrement, sondern so wird es geschrieben, dass sie das Saxophon gespielt hat. Und man sagt, dass sie gerührt sind, wenn sie alte Aufnahmen von Schulkonzerten sehen. Stimmt das? Was rührt Sie denn daran?
Puh, ich versuch's. Es ist natürlich eine emotionale Sache. Ich habe angefangen, Saxophon zu spielen, da war ich 7 und habe das lange gemacht, bis ich Aalen verlassen habe. Das waren dann fast 14 oder 15 Jahre. Und ich habe viel Saxophon gespielt, also 4-mal die Woche oder so. Und auch mehrere Stunden, großes Orchester. 2 Orchester, eins hatte, glaube ich, so 40, 50 Mitglieder und das andere vielleicht so 60, 70. Und man muss einfach sagen, dass wenn jetzt so 60, 70 Kinder zusammen musizieren und das ist wirklich ein sehr gutes Orchester gewesen. Also es hat nicht so geklungen, wie man jetzt vielleicht annehmen könnte, wenn man sagt, 60 Kinder.
Was war das, Bundesjugendorchester oder?
Die Jugendkapelle der Stadt Aalen.
Ah, sehr schön.
So hieß das und genau, und da habe ich einfach gespielt und da bist du aber auch hier so bei Jugend musiziert und bei sowas und man macht Konzertreisen und man gibt auch die ganze Zeit Konzerte und so, also man hatte da schon echt gut zu tun, also und auch keine Zeit für jetzt irgendwie andere Hobbys und gibt auch nicht wenige, die da quasi dann beruflich bei Musik gelandet sind, weil wenn du da früh anfängst, bist du einfach prädestiniert, sehr gut ausgebildet, um dann quasi anschließend auch Musik zu studieren und das hat einfach so eine Kraft. Das ist jetzt auch unabhängig davon, ob es Kinder sind. Wenn 70 Leute gemeinsam Musik machen, dann ist das einfach, das macht was mit dir und deinem ganzen Körper und mit deinem Kopf. Das ist halt einfach Musik. Ich kann das ganz schwer beschreiben.
It resonates.
Ja. Das trifft es eigentlich sehr gut. Und ich habe so viele, jede Melodie ist quasi verbunden mit auch einem bestimmten Abschnitt in meinem Leben oder einer bestimmten Zeit, einem Konzert, irgendeiner Reise, mit Verliebtsein, mit auch Anspannung, mit kriege ich dieses Solo gut gespielt, mit all den Menschen, mit denen ich das, man muss sich das ja so vorstellen, da gibt es ja nicht so viel Fluktuation in so einem Orchester, mit manchen teilt man dann auch wirklich 10 Jahre des Weges und zwar wirklich die ganze Woche, das ist wie so eine Familie. Und das so gemeinsam zu erleben, wenn ich das manchmal nochmal höre, es ist so eine wichtige und prägende Zeit in meinem Leben gewesen, dass ich richtig merken kann, wie das auch mein Fundament ist. Und ich glaube, das rührt mich daran, wenn ich das nochmal höre.
Warum haben Sie dann einfach aufgehört? Konnten Sie das so einfach wegziehen und dann hören Sie das auf?
Ehrlich gesagt, wenn man das machen muss und man ist in der Pubertät und alle deine Freundinnen gehen freitags eine Cola trinken und flirten mit den Jungs zum ersten Mal und du musst Freitagabend von 18 bis 22 Uhr zur Orchesterprobe, dann steht man auch echt lange und oft auf Kriegsfuß mit der ganzen Sache und denkt, komm, ich schmeiß hin, was soll das? Ich will auch mal eine Cola trinken und so. Ich war auch froh, dass das weg war. War wie Schule. Irgendwann dachte man endlich auch keine Verpflichtungen mehr und dann ist das Orchester mal weg und dann muss ich da mal nicht 4-mal die Woche hin und ist doch toll. Mhm. Und habe im Studium gemerkt, dass ich richtig unausgeglichen bin und habe dann gemerkt, wenn du am Ende der Woche 4 Stunden, das sind ja nur eine Probe von 4, wenn du am Ende der Woche am Freitagabend 4 Stunden Saxophon spielst, dann gehst du entspannt ins Wochenende. Es ist halt auch einfach ein geiles Ventil. Es gleicht dich, ist ja wie Meditation mit Tönen. Es gleicht dich auf so vielen Ebenen aus. Dann habe ich gemerkt, ah ja, guck mal, das fehlt dir total. Das ist was total Schönes in deinem Leben gewesen. Diese Jugendkultur, also Orchesterkultur für die Jugend und sowas oder größere Amateur, die so hohes, gehobenes Amateurlevel haben, das ist ein süddeutsches Ding. Das gibt's da sehr ausgeprägt. Ich bin aber nach Nordrhein-Westfalen gezogen und da gibt's es nicht. Da gibt's sehr viele Big Bands und da gibt's irgendwie, keine Ahnung, kann man so Jazz-Sachen machen, aber das, was ich gemacht habe, ein konzertantes symphonisches Jugendblasorchester, wo quasi Saxophon und Klarinette das sind, was in anderen Orchestern die Streicher sind, das gibt's da einfach nicht. Und auch nicht in dieser Mann- oder Frau-Stärke. Mhm. Und das hat mich dann einfach nicht interessiert. Ich musste dann so Colonel Boogie irgendwo spielen und diese klassische Unterhaltungsmucke von so kleinen Kapellchen. Und das hat mich ehrlich gesagt unterfordert. Und dann bin ich, jetzt spiele ich einfach nur noch im Fernsehen. Und wenn sich so mal die Gelegenheit ergibt, aber ich habe es nicht weitergemacht. Aber ich bereue das. Das ist echt schade, weil ich habe es gerne gemacht. Und ich war halt sehr, sehr gut.
Ja, das glaube ich schon. Das ist, ich komme ja auch aus Baden-Württemberg. Ich kenne das auch. Bei uns war auch immer viel Jugend musiziert und musisches Gymnasium und viele waren dann tatsächlich im Bundesjugendorchester und haben so Blechbläserwitze gemacht. Das
glaube ich. Genau, geht ein Blechbläser an der Kneipe vorbei.
Exakt.
Witze aus den 90ern.
Genau. Ja, man weiß ja nicht so viel über ihre Jugend. Sie halten sich da sehr bedeckt und beschützen sich da sehr. Ich versuche es jetzt mal. Sie können jetzt einfach mal ein paar Fragen. Sie können antworten oder nicht. Haben Sie einen Spitznamen gehabt?
Nee, leider nicht. Katrin ist ja nun schon sehr kurz und deswegen, wir haben es mal versucht. Jeder versucht ja mal irgendwas mit Tine, Trine.
Das klingt schnell nach Latrine. Dann wurden blöde Witze gemacht über ihren Nachnamen.
Wieso wurden, wenn man so heißt, dann das hört nie auf, weil lustigerweise denkt jeder, der den Namen zum ersten Mal hört, er ist der Erste, der einen Witz darüber macht.
Waren Sie gut in der Schule? Ja.
Ob ich gut in der Schule war? Ich war so, dass, also ich hatte eine gute School-Life-Balance, so möchte ich das sagen.
Finde ich wahnsinnig salomonisch, nicht kaputt machen, wir fügen dem nichts hinzu, ich finde es genau richtig. Waren Sie mal Klassensprecherin?
Ja, eine Woche.
Was ist dann passiert?
Oder zwei. Ja, das war ein bisschen traumatisch, das muss ich sagen. Also ich bin direkt in der 5. Klasse zur Klassensprecherin gewählt worden und hab gedacht, ich übernehme jetzt die großen verantwortungsvollen Aufgaben. Aber die Klasse dachte, ich gehe zum schwarzen Brett und sag denen, wenn eine Stunde ausfällt. Und da habe ich gesagt, nee, Leute, da könnt ihr alle selber hingehen. Aber ich bin ja nicht der Depp, der jetzt für die Klasse nochmal ins schwarze Brett rennt. Und dann haben sie mich nach 2 Wochen abgewählt. Wirklich, in so einer richtig in Bio, mit einer Unterschriftenaktion, wurde ich Bio-Stunde abgewählt.
Ja, dann weiß man, dass Sie gerne Linsen mit Spätzle und Seidewurst essen und generell Wurst. Was ist denn Ihre Lieblingswurst?
Ja, das ist ja das Problem.
Die Dirty Facts, das ist wichtig für unsere Hörerinnen.
Also, das ist ja das Problem. Ich liebe ja alle Wurst. Es ist wirklich, also ich versuche das ja nicht mehr zu machen, weil man weiß ja mittlerweile, krebserregend, ungesund, Herzen, alles Schlimme ist in der Wurst und so. Im Zweifel weiß man gar nicht, was in der Wurst ist. Aber bei uns, wenn ich schon eine Landjäger sehe, dann bei uns geht man aus dem Haus, da hat man immer schon einen Landjäger dabei, weil wer weiß, vielleicht ist der Weg länger und sowas. Also bei uns ist traditionell der Donnerstag der Leberkäse-Lunch, ja. Also da gibt's immer Leberkäse-Wege.
LKW.
Bei uns ist ja Feschper. Feschper ist ja auch, ehrlich gesagt, Brot mit Wurst. Und ich bin da gar nicht wählerisch. Ich esse Fleischsalat, ich esse Leberwurst, ich liebe Salami, ich Bierschinken. Es ist mir völlig egal. Ich liebe alles.
Bierschinken mit oder ohne Pistazien?
Mit und ohne. Bisschen lieber mit, aber ich nehme auch ohne.
Pressack, rot oder weiß?
Rot.
Wer hat bei Ihnen eigentlich daheim die Linsen gekocht?
Die Oma. Die Oma hat die besten Linsen, aber das sagen ja alle über ihre Oma, aber bei mir stimmt. Die Linsen und Spätzle von der Oma mit der Wurstle, das ist einfach, also das, ich finde, deswegen ist es wahrscheinlich auch mein Lieblingsessen, weil sie es wahrscheinlich auch mit so viel Liebe gemacht hat. Das ist für mich wirklich das beste Essen auf der Welt.
Ich kann es total nachvollziehen. Ich sehe übrigens, wenn ich ein Kind wäre, hätte ich eine neue Formatidee jetzt. Nämlich, ich würde gerne jemanden casten, der Landjäger heißt, mit nachnehmen und dann eine Kochshow machen. Bauer, Feind und Landjäger.
Es klingt nach einem neuen Erfolgspodcast, wenn ich ehrlich bin.
Zu Gast bei Caro Matzko auf Bayern 2.
Katrin Bauerfeind. Und schwäbeln kann sie auch.
Warst du auch mal Fan von den Fantastischen Vier? Bist du es noch?
Werde nicht. Das muss ja sein. Also wenn du von da kommst, genauso wie die Fantas, und dann musst du ja Fan sein. Also die haben ja quasi die eine Schwabenhymne nach der anderen geschrieben. Die Fantas, mit denen habe ich auch richtig viele Emotionen. Es ist, glaube ich, die da müsste eigentlich auch fast eine meiner ersten Singles gewesen sein. Das ist ja wirklich schon ewig lange her, das ist ja auch irgendwann in den 90ern. Und die haben vor ein paar Jahren, ist nicht so lange her, 4, 5 Jahre vielleicht, in Aalen im Stadion nochmal ein Konzert gegeben. Und das ist vielleicht mit das Schönste, was ich je erlebt habe, weil wirklich alle, diese ganze Stadt, meine ganze Jugend, alle Menschen, die man jemals da getroffen hat, gefühlt, sind in diesem Stadion gewesen und haben zusammen diese Lieder gesungen, zusammen oder die da oder alles, was unser ganzes Leben schon begleitet. Und auch da konnten wir ja zu allen Liedern, weil sie ja über alle Zeiten da waren, wusste man, hey, da waren wir 20 und da waren wir 30, ey, und da hast du mit dem Typen Schluss gemacht und ich war so besoffen auf der Piazza und wir standen einfach und wir haben geheult und wir haben gelacht und wir haben mitgesungen und das ist wirklich, also den Fantas bin ich echt dankbar, weil das ist schon echt sowas wie der Soundtrack unseres Lebens, finde ich.
Ich bin gerade am Wort Piazza gehangen und habe mich das auch schwäbisch. Piazza. Schon Knutstoff, du Piazza, ich habe dich gesehen.
Genau.
Und um 3 bist du zum Würstlismarkt gegangen mit dem Typen. Wie kommt es eigentlich, dass Sie so gut Hochdeutsch sprechen?
Ich weiß noch, da sind diese Nachmittagstalkshows in gewesen, so Arabella und Vera.
Nicole, Entscheidung am Nachmittag.
Ja, Sabrina, Ricky. Das kam dann alles später, genau, ja, die. Und man selber, ich bin ja einfach in Schwaben, von Schwaben umgeben groß geworden. Bei uns hat niemand Hochdeutsch gesprochen. Nein, Leute fragen immer, auch nicht in der Schule. Nein, auch nicht in der Schule, auf dem Amt. Nein, auch nicht auf dem Amt. Bei uns schwätzt einfach alle Schwäbisch. Und jetzt ist es mir komischerweise deswegen auch gar nicht so aufgefallen, dass ich dolle Schwäbisch spreche. Aber ich spreche eigentlich dolle Schwäbisch, weil ich ja auch von der Ostalb und so komme. Und die haben das härteste Schwäbisch, wie wir alle wissen.
Von der Alb. Pest genau. Und Cholera und von der Albra heißt es.
Lieber Pest und Cholera als von der Albra. So das sagen selbst die Schwaben. So, nur mal so, da komme ich her, okay? Also es ist wirklich heftig. Und dann habe ich irgendwann so eine Nachmittagstalkshow geguckt und da war so eine schwäbische Frau. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, was ist denn mit ihr? Warum ist sie so doof? Warum redet sie die ganze Zeit so dummes Zeug? Und irgendwann dachte ich, ich denke das, weil sie Schwäbisch redet. Ich finde, dass das so richtig so merkwürdig klingt. Und wie ich also so am Aburteilen über diese Frau in der Nachmittagstalkshow bin, denke ich, aber Katrin, ganz kurze Sekunde, du redest ja ganz genau so. Und dann habe ich gedacht, warte mal, ich rede auch so? Das ist, wie es klingt, wenn aus mir was rauskommt? Und dann habe ich in dieser Sekunde, wo ich das gesehen habe, habe ich mir geschworen, sollte ich eines Tages diesen Ort verlassen, Aalen, dann werde ich perfekt Hochdeutsch sprechen können.
Und wie sind die Sache angegangen?
Professionell. Ich habe meine erste Station, da war ich noch zu Hause, da habe ich ein Praktikum beim Radio gemacht, wusste aber schon, das war beim SWR, bei SWR 4, da wusste ich aber schon, ich will was mit Stimme machen. Ich will unbedingt sprechen. Ich will meine Stimme über die Kopfhörer quasi über so ein Mikrofon hören und ich will, dass die Leute das da draußen auch hören. Das war mein größter Traum. Das fand ich einfach super. Und dann habe ich mit einem Korken im Mund, weil die Schwaben machen ja den Mund nicht auf, das ist das Problem, habe ich mit einem Korken im Mund Zeitung laut vorgelesen. Stundenlang, immer so lange, bis es quasi mal Hochdeutsch klang. Und irgendwann ohne Korken und irgendwann konnte ich Hochdeutsch. Aber es hat bestimmt ein Jahr oder anderthalb gedauert. Es war viel Arbeit, viel, viel Arbeit.
Total. Ich merke es manchmal noch, wenn ich mit Schwaben abhänge, dass ich Lochherr nicht richtig sagen kann. Das Wort Lochherr wurde ich von meinem Chef beim Praktikum mal übelst veräppelt, weil ich immer Locher gesagt habe.
Also
Locher ist nach wie vor für mich ein ganz schwieriges Wort. Da hänge ich.
Aber ich meine, so Locher ist doch einfach, was ist das denn für ein super Wort auf Schwäbisch? Ich liebe das ja auch. Locher. Michael, was ist das für ein Locher? Ich sage auch immer noch ganz viele Sachen wie Stuttgart oder so oder BH. Ich komme nicht über BH und ich sage immer noch Büro. Ich kann einfach nicht. Also es gibt so ein paar Wörter, die müssen einfach bleiben.
Wie wichtig ist es Ihnen denn, bekannt zu sein?
Es ist mir überhaupt nicht wichtig. Es war mir auch noch nie wichtig. Ich finde es total geil, meinen Job machen zu können und möglichst unbekannt dabei zu sein. Das ist auch mein Ziel eigentlich schon immer, dass man immer so diesen schmalen Grat erwischt, dass man das machen kann, ohne dass man jetzt Nachteile daraus zieht, wie zum Beispiel Leute interessiert, was man zu essen bestellt oder ob man dann der Ampel in der Nase popelt oder so. Und das gelingt mir total gut. Und das liebe ich. Das soll bitte auch so bleiben.
Sie waren vor einigen Jahren zweimal zu Gast bei einer meiner absoluten Lieblingssendungen im Fernsehen drin. Und zwar bei der WDR-Sendung Zimmerfrei bei Christine Westermann und Götz Altmann. Christine Westermann hatte ich auch das Vergnügen, sie mal im Talk zu haben. Ja. Wer das verpasst hat, kann sich das Gespräch gerne als Podcast anhören auf bayern2.de. Und damals, also beim zweiten Besuch, da waren Sie so Anfang, Mitte 30. Und da haben Sie gesagt, ach, jetzt, wo ich älter werde, da gehen ja auch schon Türen zu und viele Türen bleiben auch geschlossen. Und das klang damals schon so ein bisschen altersweise. Und jetzt ist kaum 10 Jahre später. Wie ist denn Ihr Gefühl? Ich würde die Frage, die Christine damals gestellt hat, Ihnen auch nochmal stellen. Gehen jetzt mehr Türen auf oder mehr zu?
Also Christine Westermann hat sich ja damals in dieser Sendung, das weiß ich noch, geweigert, das einzusehen, was ich meine und dass das ja alles nicht stimmt und so. Aber gemeint war eben, dass ganz lange im Leben sagen alle immer, hey, du bist noch so jung, du hast noch so viel Zeit, stress dich doch mal nicht. Es war ja nicht so schlimm, wenn du noch nicht da bist, wo du hin willst oder es noch nicht so genau weißt. Und dann ist man 30 geworden, auf einmal waren alle, also warum bist du nicht verheiratet, hast keine Kinder und ein Haus gebaut? Und man dachte so, Leute, jetzt mal ganz kurz, also gerade war ich doch noch super jung und sollte mich noch nicht so dolle festlegen und jetzt wird hier auf einmal schon so die To-Do-Liste abgearbeitet. Hat man das alles irgendwie gemacht? Ich hatte das Gefühl, dass es da so eine dolle Erwartungshaltung doch gibt.
Haben Sie sich davon unter Druck gesetzt gefühlt? Weil die Mitte 30, weiß ich noch genau, da habe ich mich gewagt, auch von noch meinem Verlobten zu trennen und die Hochzeit abzusagen. Und alle haben gesagt, bist du wahnsinnig, du musst doch jetzt Kinder kriegen.
Ja, klar. Also vor allem die Schwaben. Also wenn man in Schwaben über 30 ist und man hat keine Kinder und ist nicht verheiratet, da brauchst du einen Attest. Da kommst du ja eigentlich gar nicht durch. Ja, klar, setzt einen das auch manchmal unter Druck. Aber gemeint war natürlich, es war eher so eine Erkenntnis für mich. Es sagt ja nicht aus, dass es dann keine Möglichkeiten mehr im Leben gibt oder dass nie wieder eine Tür aufgeht. Das glaube ich auch nicht. Aber meine Botschaft war eigentlich, alles hat seine Zeit. Und du kannst natürlich auch nochmal mit 40 in Paris studieren und dich jung fühlen. Niemand hält dich ab. Aber wenn du in Paris studieren willst und du willst es machen, wenn man eigentlich studiert, dann mach das dann da, weil diese Tür geht auf jeden Fall zu und das ist mit Anfang 30 schon nicht mehr dasselbe wie mit Anfang 20. Und das meinte ich eigentlich. Und ich glaube, Christine hat es immer so verstanden, als würde ich sagen, man kann jetzt nichts mehr machen, wenn man älter wird. Aber ich würde dabei bleiben, auch Anfang 40, dass man jede Lebensphase hat so seine eigene Energie und so eigene Ansprüche, was zum Beispiel Weggehen angeht oder wie dolle Bock hat man, was Neues zu erleben oder neue Leute kennenzulernen, wie flexibel ist man, sich auf was Neues einzulassen, wann wird man so ein bisschen gesetzter, wann will man sich zum Beispiel auch gar nicht mehr so beweisen oder so. Ich habe da tausende Gespräche mit Freundinnen auch drüber und da kann man einfach immer nur sagen, alles dann machen, wenn es sich richtig anfühlt und dann durchziehen und nicht warten und dann, weil man es auch noch später machen kann oder so.
Wie ist die Energie jetzt mit Anfang 40?
Es ist super. Ich habe gerade gute Energie. Wundere mich selber manchmal. Gerade ist zum Beispiel eine super Zeit, wo ich das Gefühl habe, dass alles, was man sich so erarbeitet hat, was man an Erfahrung braucht, was man vielleicht an Routine braucht, um den Job zu machen, um den Job gut zu machen, um viel zu stemmen und gleichzeitig seine, man kennt sich ganz gut und man weiß, was man braucht, um sein Leben gut zu leben. Gerade kommen ganz viele Sachen an einem sehr guten Punkt zusammen und ich empfinde das als ganz schöne Zeit. Und zum allerersten Mal in meinem Leben übrigens auch, bin ich richtig dankbar. Ich habe sonst auch immer gedacht, ja, das geht mir nicht schnell genug oder da gehadert oder der war blöd oder da, das geht so nicht und so. Und jetzt denke ich so, es ist doch alles super, es ist doch einfach super.
Sie haben auch damals sich bei Zimmerfrei einen Rückzugsraum gewünscht und zwar einen verwilderten Garten. Haben Sie den Traum mittlerweile umgesetzt?
Ich habe total die Sehnsucht nach dem verwilderten Garten. Den gab es auch kurz. Ich habe ihn aber wieder hergegeben und es war schwer, es war echt schwer. Es ist auch manchmal heute noch schwer, weil ich denke, ach, dieser verwilderte Garten, das ist doch mein Traum. Aber das meine ich. Ich habe gerade irgendwie das Gefühl, es ist noch gar nicht so die richtige Zeit für diesen verwilderten Garten. Der kommt entweder nochmal oder der reicht auch als so ein Ort meiner Träume oder so. Aber gerade im Moment braucht es den jetzt nicht zwingend in der Realität. Aber ich habe ihn im Herzen immer noch.
Katrin Bauerfeind im Talk. Und Katrin hat auch so eine Art Supergroup im Podcast-Bereich. Und zwar eines ihrer Projekte ist der Podcast mit der Kollegin Sarah Kuttner. Also zwei erfolgreiche Journalistinnen und Moderatorinnen. Seid ihr auch privat wirklich befreundet, dass euch da die Themen überhaupt nicht ausgehen?
Nee, der Trick ist ja, dass man das quasi alles im Podcast bespricht, damit das immer schön frisch bleibt. Man darf sich drumherum natürlich nicht mehr unterhalten, dann wird es natürlich irgendwann eng. Aber wir sind extrem unterschiedlich, also wir machen auch ganz unterschiedliche Sachen die Woche über und dann treffen wir uns quasi einmal die Woche für eine Stunde und tauschen uns aus über unser Privatleben oder über die Politik in der Welt oder irgendwelche Sachen, die uns erstaunt oder wütend gemacht haben. Und weil wir meistens so unterschiedlich da drauf gucken, ist eine Stunde ratzfatz vorbei und es ist immer interessant und man denkt, ach, das ist ja witzig. So kann man die Welt also auch noch sehen und dann ist man irgendwie so gut bereichert, finde ich immer. Und das ist der Trick.
Würden Sie denn auch so regelmäßig miteinander sprechen, wenn es jetzt keinen professionellen Podcast drumherum gäbe?
Also ich kann jetzt nicht für alle anderen sprechen, aber ich würde sagen, dass das niemand machen würde. Das ist Wahnsinn, weil was man vorher, man denkt natürlich, ja, das ist ja nur so eine Stunde in der Woche oder so, aber das ist ja jetzt nicht wie mit dem Partner oder so eine Stunde reden und wo man auch mal so sagen kann, hier, wo ist Klopapier oder wer kauft irgendwie die Wurst? Nein, das ist ja wirklich, du musst ja auch Sachen sagen, die so sind, dass andere Leute auch denken, ah ja, interessant. Und das schaffst du gar nicht. Das kannst du nicht schaffen. Wir denken manchmal, das ist absurd, also die anspruchsvollsten und gehaltvollsten Gespräche führt man mit seinem Podcast-Partner oder seiner Podcast-Partnerin. Das ist auf so vielen Ebenen krasser als eine Beziehung teilweise. Insofern, also das allen, die jetzt noch überlegen, ob sie so eine Paarkonstellation machen, das will ich nochmal vorweggeschickt haben. Das ist ein Abenteuer.
Was ist denn der größte Unterschied zwischen Ihnen beiden?
eigentlich alles. Es ist eigentlich wirklich, man kann immer schon sagen, wenn ich sage, und wo gehen wir lang, dann sage ich links und sie sagt rechts. Oder wenn wir sagen, wann wollen wir aufnehmen, dann sage ich morgens und sie abends. Es ist egal, worüber wir sprechen. Es ist wirklich, ich sage, ach, ich liebe Glamour und Hollywood und wenn die Sachen groß sind und lustig und wenn das größer ist als das Leben und so, das liebe ich am Showbusiness. Und die Sarah sagt, nee, die Britney Spears soll rauskommen, ich will die Zellulite sehen, dann hat das mehr mit mir zu tun, die soll nicht so tun, als wäre die perfekt, das liebe ich, dass die gerade schon wieder eine Scheidung hat und keine Kohle. Und ich denke so, nein, das macht alles kaputt, wir müssen doch, das ist doch das Showbusiness. Es ist wirklich egal, es ist immer das exakte Gegenteil. Es ist sehr lustig.
Dass zwei Frauen zusammen einen Podcast machen, sollte eigentlich nichts Ungewöhnliches sein, aber ich frage jetzt trotzdem, für sie ist ja Feminismus, also ein Muss im Leben. Sind sie zwangsläufig zur Feministin geworden oder waren sie es schon immer?
Ja, ehrlich gesagt bin ich nicht immer Feministin gewesen, weil ich komme ja auch noch aus einer Zeit, als das eher ein Schimpfwort war. Und über Frauen, die irgendwie finden, Frauen sollten gleichberechtigt sein, wurde wenig Gutes gesagt in meiner Kindheit und Jugend. Also war mir das immer auch ein bisschen suspekt. Und ich bin die Generation, meine Eltern haben immer gesagt, Katrin, du kannst machen, was du willst. Du kannst einfach werden, was du willst. Du musst es nur wollen. Und da musst du dich anstrengen und da musst du was dafür machen, aber dann kannst du machen, was du willst. Und ich bin ganz naiv in die Welt gegangen und dachte, ja, ist ja geil. Ich kann ja einfach machen, was ich will. Das ist ja super. Und ich habe denen wirklich geglaubt, deswegen war die Ernüchterung auch so ein bisschen hart, dass man eben merkt, das stimmt halt nicht. Und das ist jetzt nicht, weil ich das so fühle oder weil Freundinnen das sagen oder so, sondern es sind ja ganz banale Zahlen, die uns einfach sagen, dass Gleichberechtigung halt zwar auf dem Zettel steht, aber halt nicht so richtig umgesetzt worden ist und dass an manchen Stellen noch nachgebessert werden kann und es vielleicht auch ganz gut wäre, weil ja Gleichberechtigung oder Fairness ja was ist, was der ganzen Gesellschaft gut tut und es gar nicht darum geht, dass man irgendwie jemandem was wegnimmt oder jemand mehr oder weniger hat. Im Gegenteil, das bedeutet ja Gleichberechtigung. Und ich, ja, also für mich, das Thema ist dann irgendwann so zu mir gekommen und es ist tatsächlich so, dass wenn man sich einmal damit beschäftigt hat, kann man halt nicht, man kann es nicht ungeschehen machen. Es ist wie der rosa Elefant im Raum, man kann dann auch nicht mehr so tun, als wäre der nicht da.
Dabei hat man, wenn man ihnen so zuschaut, das Gefühl, die Frau war zur rechten Zeit am rechten Ort, die sieht super aus, die ist voll begabt, die kann alles. Haben Sie wirklich auch mal Momente gehabt in Ihrer Karriere, wo Sie das Gefühl hatten, Sie müssen doppelt und dreifach strampeln? Vielleicht auch, weil sie eine Frau sind?
Also das Ding ist ja einfach, dass wenn man jetzt zum Beispiel gerade bei uns in der Unterhaltung oder so guckt oder im Late-Night-Bereich oder so, dass da sehr wenig Frauen sind im Vergleich zu den Männern und dass die Tendenz eben immer noch so ist zu sagen, man probiert halt mehr Männer aus oder man gibt Männern mehr Sendeplätze als jetzt zum Beispiel Frauen. Und zwar einfach, weil man das halt auch nie so hatte. Also das ist ja auch alles relativ neu, ne? Also in den 60ern zum Beispiel stand in den Benimmfibeln tatsächlich noch, die Dame halte sich mit der Darbietung von Scherzen bei Tische zurück. Weil Humor zum Beispiel was war, was einfach Männer gemacht haben. Männer haben Frauen zum Lachen gebracht und bis heute suchen Frauen einen lustigen Mann in der Kontaktanzeige, aber nie einen Mann eine lustige Frau. Also das ist ein relativ neues Thema. Bis in den 90ern hatten Frauen dicke Aschenbecher auf dem Auge, damit man wusste, ah, es soll wohl lustig sein. Und Caroline Kebekus oder Martina Hill oder Anke Engelke sind ja die Ersten, die überhaupt nur als sie selber auf die Bühne gehen können und Leute denken, ah ja, sie ist einfach ein Mensch und der Mensch ist lustig. Und darüber lacht man unabhängig vom Geschlecht. Eben solche Sachen. Und natürlich merkt man das. Es sind immer noch überwiegend Männer zum Beispiel in der Unterhaltung und überwiegend Männer zum Beispiel im Late-Night-Bereich und Frauen werden halt immer noch für dieses, man ist nett angezogen und moderiert dann was.
Meist was halt aber die nicht Zitrone so viel neben dem Schnitzel.
So, also man hat halt, die Personality wird nicht so automatisch mit vorausgesetzt. Frauen moderieren dann halt immer noch mal sowas weg oder moderieren zum Beispiel auch häufiger Einzelsachen. Männer moderieren mehr lange Sachen am Stück, mehr Blöcke, haben längere Laufzeiten und so. Über die Gründe könnten wir uns 1000 Jahre unterhalten, aber es ist nicht nur bei uns in der Unterhaltung so, es ist ja eigentlich überall so, dass Frauen maximal bis zu einem Drittel vertreten sind, vor allem dann auch in Bereichen, wo es interessant wird. Und ich bin irgendwann zu dem Schluss, es geht gar nicht um mich. Ich will ja nicht Feminismus für mich. Also ich will ja nicht jetzt, Feminismus ist ja nicht zu sagen, Leute, wenn ich vorne bin, dann ist Gleichberechtigung, sondern es geht ja darum, dass Frauen immer noch nicht dasselbe Geld für denselben Job bekommen, dass sie vielleicht, auch wenn sie Kinder bekommen, nicht dieselben Möglichkeiten haben, dass sie finanziell abhängiger sind von ihrem Mann, dass sie leichter in der Altersarmut enden. Das sind ja super harte Themen, die mich ja vielleicht am Ende gar nicht betreffen. Aber ich will trotzdem, dass das für alle anderen Frauen, die es betrifft, fairer ist.
Ich möchte jetzt mit der Faust auf den Tisch hauen. Aber das
manchmal ärgert es mich schon, aber es dauert noch 133 Jahre,
ja,
bis die Gleichberechtigung weltweit durchgesetzt ist. Und das heißt, ich werde es eh nicht mehr erleben. Das heißt, ich kann auch einfach ruhig bleiben.
Nee. Regen Sie sich auf, das ist gut. Mehr Erregung. So, Frau Bauerfeind, wo sehen Sie sich denn in 10 Jahren?
Ach, an einem schönen Ort einer Late Night. Nein, nein, ich weiß nicht. Ich hoffe, in 10 Jahren, vielleicht sitze ich da in meinem verwilderten Garten.
Und, im Leben nicht. Und, das trau ich, und ich traue Ihnen alles zu, aber nicht den verwilderten Garten.
Ich dachte gerade, vielleicht sitze ich einfach, ich liege in der Hängematte in einem verwilderten Garten und esse meine Landjäger und ich bin einfach glücklich.
Katrin Bauerfeind, Moderatorin und auch anderweitig begnadet. Wir sehen uns im Fernsehen und ich sage hier danke für das Gespräch. Und eigentlich hatte ich mit Katrin Bauerfeind noch über ihre neue Sendung auf Pro7 gesprochen, der Super Duper Show, die am Dienstag, den 17. September, Premiere gefeiert hat. Das Gespräch haben wir am Mittwoch, den 18. September, aufgenommen. Und Sie ahnen es, am Donnerstag, also den 19. September, dann hat Pro7 gemeldet, dass diese neue Sendung nicht mehr um 20.15 Uhr gezeigt werden soll, dass aber die bereits gedrehten Folgen nicht im Keller verschwinden sollen, sondern zu familienfreundlicheren Zeiten auf einem familienfreundlicheren Sendeplatz laufen werden. Tja, so schnell kann es gehen. Wann genau die Folgen, anno 2025 übrigens, laufen werden, das ist noch nicht bekannt gegeben worden. Was ich Ihnen aber bekannt geben kann, ist, dass ich mich sehr auf das Podcast-Festival in Nürnberg freue, in dessen Rahmen ich am 16. Oktober im BR-Studio in Nürnberg den Freiherr Karl Theodor, also KT, zu Guttenberg treffen darf. Und ich hoffe, dass viele von Ihnen mit dabei sind. Nach dem Gespräch mit KT stehe ich Ihnen dann nämlich auch uneingeschränkt zur Verfügung, wenn Sie Fragen haben, rund um 1:1 der Talk oder wenn Sie einfach ein Glas Frankenwein trinken möchten. Also, wir sehen uns hoffentlich am 16. Oktober in Nürnberg beim Podcast-Festival. Das läuft nochmal für alle zum Mitschreiben vom 15. bis 19. Oktober in Nürnberg auf den Bühnen mit Ihren Lieblingspodcasts wie Dark Matters, Lachlabor, Seelenfänger, Tatortgeschichte und viele andere Lieblingspodcasts. Die können Sie da live und hautnah auf der Bühne bei der Aufnahme erleben. Tickets, Preise und Hinweise auf die Location, wo alles stattfindet, gibt's unter www.podcastfestival.de.